Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich mache das hier seit 2018 und mich interessiert, wie Menschen sich entwickeln, wie Menschen ihre Stories schreiben und wie Menschen die Arbeitswelt auch prägen und weiterentwickeln. Heute ist Dr. Hans-Christian Stockfisch bei mir. Er hat eine wirklich außergewöhnliche Story, die wir hier so im Podcast auch noch nicht hatten. Vom Navy Commander zum Fintech Founder. Er war tatsächlich bei mir in der Nähe in Rostock stationiert bei der Marine und ist dann tatsächlich Startup-Gründer geworden. Was ihm geholfen hat aus seiner Zeit bei der Army für das Gründertum. Warum er allerdings auch sagen würde, Leute, schaut euch das an und gründet im Zweifel lieber nicht, das erklärt er uns heute in der New Work Chat Podcast Folge 404. Interessant ist auch, wie er seine Firma aufgebaut hat. Tatsächlich gibt es so gut wie gar keine Fluktuation. Das hat sehr viel mit einem System zu tun, das er uns erklären wird und auch mit einer besonderen Unternehmenskultur. Heute direkt aus Hamburg City. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Meine Bitte, diesen Podcast kriegt ihr natürlich überall gratis auf allen Podcast-Plattformen und ich gebe mir auch Mühe und pack viel Leidenschaft rein, dass immer spannende Folgen zustande kommen. Meine Bitte nur, abonniert diesen Podcast, bleibt auf dem Laufenden und wir können dieses Format noch weiterentwickeln und noch viel größer machen. Vielen Dank und jetzt geht's los mit Hans-Christian Stockfisch von FlexVelop. Viel Spaß! Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Hans heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock.
Moin Gabriel, herzliche Grüße aus Hamburg.
Meine zweite Heimat. Ich war ja kürzlich da, als wir schon unser Vorgespräch hatten. Freue mich, dass wir sprechen können und hoffe, dir geht's gut heute.
Wunderbar. Und ich war auch mal in Rostock zu Hause, deswegen haben wir beide halbes Heimspiel.
Das höre ich gar nicht so oft, weil natürlich Rostock ziemlich ab vom Schuss ist für viele. Gerade wenn man irgendwie mit Leuten aus Bayern spricht oder Ruhrport, das ist für viele doch schon sehr weit weg. Aber du kennst Rostock ein bisschen, ja?
Ich kenne Rostock ein bisschen, gerade Rostock war eine Münde. Mhm. Ich war mal bei der Marine und lag da mit einem Marineschiff und habe die Stadt sehr genossen.
Hab gestern dort gerade ein großes Marineschiff liegen sehen. Wir sind ja auch in interessanten Zeiten. Mal gucken, ob wir da heute noch drauf zu sprechen kommen. Wir starten mal ganz vorne. Meine mittlere Tochter, die Mathilda, die spricht ja hier das Intro ein bei diesem Podcast. Und darum bitte ich meine Gäste immer, ihr zu erklären, was sie machen. Was würdest du denn der Mathilda sagen? Was machst du eigentlich so?
Ich würde Mathilda sagen, dass wenn Mathilda sich ein neues Fahrrad wünscht, das vielleicht 1.000 Euro kostet, dann müsstet ihr als Eltern nicht direkt 1.000 Euro auf den Tisch legen, sondern könntet mit einem kleineren Betrag das Fahrrad direkt flexen, so nennen wir das, was wir tun, und dann könnte Mathilda sofort losfahren und ihr könntet über die Monate schauen, ob das Fahrrad wirklich passt, ob ihr es dann rauskauft und falls Mathilda weiter gewachsen ist und vielleicht doch ein größeres Fahrrad braucht, dann könnt ihr das einfach zurückgeben und ein größeres nehmen. Und das ist das, was wir machen, allerdings für Geschäftskunden mit Geräten, die die Geschäftsleute brauchen, aber von der Logik das Gleiche.
Schön erklärt, eine schöne Story eigentlich. Würde sie, glaube ich, auch direkt verstehen. Die Kinder haben ja immer viele Wünsche, ne, was man sich so anschaffen sollte. Und da denkt man als Eltern oft, wollen wir das nicht erstmal irgendwie testen in irgendeiner Form.
Ja, das macht Sinn.
Ja, lass mal gucken, wo du herkommst. Wo bist du aufgewachsen? In Hamburg?
Ich bin in der Hauptstadt aufgewachsen, in Bonn damals. Mhm. Und bin also überwiegend im Rheinland zur Schule gegangen, bin aber auch zwischendurch mal in Norwegen eingeschult worden, dann wieder zurück in Bonn.
Wie kam's?
Mein Vater war Marineoffizier sein Leben lang und dort wird man dann in der Offizierslaufbahn immer alle paar Jahre normalerweise versetzt, so dass ich dann in Bonn geboren wurde, in Wilhelmshaven eingeschult, in zum Kindergarten in Norwegen eingeschult und dann wieder nach Bonn und habe da dann Abi gemacht und bin dann auch 10 Tage nach dem Abi gleich selbst zur Marine gegangen für 12 Jahre und seitdem aber im Norden verhaftet. Rostock, Hamburg, Flensburg, überall.
Und hast du noch Erinnerungen an Norwegen? Warst du noch mal da?
Ich war noch mal da, hatte noch mal so eine Liaison für ein paar Jahre, war sehr schön. Die sind ja sehr entspannt da oben, denen geht's allen gut. Und auch landschaftlich traumhaft. Bisschen teuer, aber gut, das können wir ja mittlerweile auch.
Das stimmt wohl. Genau, dann warst du bei der Marine 12 Jahre. ich habe fast den Eindruck, dass das jungen Leuten halt heute gar nicht mehr so leicht fällt, sich festzulegen und schon gar nicht für lange Zeiträume. Für dich war das aber kein Thema?
Also ich würde es heute auch keinem empfehlen, sich gleich für 12 Jahre mit was auch immer festzulegen. Für mich war das damals kein Thema, weil bei mir mein Vater, wie gesagt, Marineoffizier war und ich gleich so indoktriniert wurde, dass auch ich Marineoffizier werden wollte und auch bereit war, gleich die 12 Jahre fest zu unterschreiben. Habe dann aber so nach 8 Jahren für mich selbst damals auch festgestellt, dass es vielleicht dann nach den 12 Jahren für mich doch woanders weitergehen könnte. Und bin aber trotzdem sehr dankbar für die Zeit. Verstehe aber auch heute jeden und jede, die sagen, ja, ich möchte flexibler bleiben.
Was hast du in der Zeit gelernt, was dir heute hilft in deiner Arbeit?
Ach, das sind teilweise ganz simple Mindset-Geschichten, sage ich mal, die wirklich auch stumpf klingen. Zum einen, stumpf ist Trumpf. So ein bisschen sich selbst für keine Aufgabe zu schade sein und dann statt lang rumzudrucksen, es einfach mal zu machen und erledigt zu haben. Und das andere, vor allem auch Leben in der Lage, dass da wird man auch speziell geschult in der Ausbildung, dass man den perfekten Plan im Grunde wochenlang vorbereitet hat und dann kriegt man gleich den berühmten Punch in the Face, ja. Wie wir das auch aus dem Boxen kennen, und plötzlich ist alles anders. Und da dann nicht zu verzweifeln, nicht frustriert zu sein, nicht auch Menno zu rufen, sondern einfach weiter nach vorne schauen und das Beste aus der Situation zu machen.
Und gab es auch mal so Manöver, die so konfliktartige Situationen dargestellt haben? Also man muss dann ja auch in einer Anspannung agieren oder reagieren. Ja, sind das vielleicht auch Dinge, die man so als Startup-Gründer irgendwie braucht? Du hast ja öfter auch mal schwierige Situationen heute, ne? Auch wenn die ganz anders sind.
Das stimmt. Ja, also so jetzt große Gefahr von außen für Leib und Leben hatte ich zum Glück in meiner Zeit nicht. Außer mal eine Situation, da war das Wetter tatsächlich gefährlich. Mhm. Sind wir mit der Gorch Fock im Winter durch einen Sturm gefahren in der Biskaya und da war es relativ kalt und stürmisch und da mussten ein paar von meinen Kameraden nochmal hochklettern und die Segel reinholen, weil die sonst hätten reißen können. Und das sah gefährlich aus, weil man beim Hoch- und Runterklettern auch nicht gesichert ist. Und da hatte ich vom Gefühl, sagte mir mein Bauch, hu, da knallt gleich einer runter. Ist zum Glück nichts passiert, aber.
Aber du musstest nicht nach oben.
Unschön. Ich selbst war in der Zeit am Ruder und habe mir die Seele ausgekotzt. Und weil das war auch leider so ein Manko. Ich bin als Marineoffizier mein Leben lang seekrank gewesen.
Ach du liebe Zeit.
Nicht das Beste bei der Berufswahl. Aber ja, ich selbst musste in dem Moment nicht nach oben. Sonst war ich natürlich auch häufiger oben, aber da war meine Station am Ruder.
Die liegt ja jetzt in Stralsund, die Gorch Fock, ne?
Oh, ich habe den Kahn lang nicht mehr besucht. Ich habe da so kotzen müssen, dass ich mir geschworen habe, da nie wieder an Bord zu gehen. Deswegen, da kann die gern liegen bleiben.
Aber irgendwann war offensichtlich der Punkt, an dem du gesagt hast, ich will irgendwie was anderes machen. Wie kam es dazu?
Ja, ich hatte dann das Gefühl, ich habe jetzt das Glück gehabt, auch auf viele Auslandsreisen mitfahren zu dürfen. Und deswegen hatte ich viel von der Welt gesehen, hatte jetzt nicht mehr so dieses FOMO, oh, ich muss ja nochmal die Welt erkunden, und hatte dann Lust, irgendwie mal was Eigenes aufzubauen. Und bin dann wie die Jungfrau zum Kind zum Thema Leasing gekommen, Business Equipment Finanzierung, Startup. Als ich angefangen habe, kannte ich die ganzen Wörter gar nicht. Also weder Leasing noch Startup, noch Business Angel, noch Venture Capital, gib ihm. Und bin dann da so reingestolpert. Stumpf ist Trumpf.
Aber wie bist du reingestolpert? Hast du jemanden getroffen, der dir was erzählt hat davon?
Ja, ich habe einen ehemaligen Soldaten kennengelernt, der auch schon lange in der Wirtschaft ist. Der hatte mal eine Reserveübung vor 40 Jahren gemacht, ein älterer Herr. Und der hat sich so ein bisschen ein Herz für ausscheidende Offiziere aus der Bundeswehr genommen, um denen auch mal das wahre Leben zu zeigen. Weil so nach 12 Jahren, muss ich schon zugeben, ist man doch schon sehr rein in dieser Militärbubble gewesen. Und obwohl ich BWL und so studiert hatte, hatte ich jetzt von echter Wirtschaft wenig Ahnung. Und der hatte mich als Praktikant praktisch aufgenommen und mir eine Firma in Australien gezeigt, die Gastronomiegeräte an Existenzgründer vermietet hat. Hm. Also zwei Nischen, wo die meisten Banken schreiend wegrennen. Und hat mir quasi zur Aufgabe gegeben, da doch mal reinzuschnuppern und zu gucken, ob ob ich da Erfahrung sammeln kann. Und ich fand das dann gleich so spannend, dass ich gesagt habe, Mensch, das kann ich doch auch vielleicht selber machen, in Europa, in Deutschland. Und ja, bin dann so da reingekippt.
Aber ich meine, du könntest natürlich auch nach einer langen Zeit, in der du ja auch gewissermaßen gehorsam sein musstest, ja, also in der Hierarchie dich einordnen musstest, hättest du ja auch sagen können, ich suche mir jetzt wieder ein Unternehmen, wo ich mich einordne. Das war aber offensichtlich nicht der Wunsch.
Nee, als Offizier ist man natürlich auch immer in so einer Hierarchieebene selbst nur ein Glied von vielen. Aber gleichzeitig wird man schon auch ermutigt, möglichst in jungen Jahren auch Verantwortung zu übernehmen und auch andere Teams zu führen, für die auch zu sorgen. Und so hatte ich also auch die Erfahrung, dass ich das eigentlich ganz gut kann, mit Menschen umgehen kann, mit denen zusammen was schaffen kann, und hatte so auch Lust, dann quasi mein eigener Chef zu sein, und mit guten Kollegen statt Kameraden was aufzubauen.
Da gibt's noch so ein Buch, was mir schon ein paar Mal empfohlen wurde. Ich glaube, Turn the Ship Around heißt das. Hast du davon schon mal gehört? Das ist irgendwie von einem amerikanischen Navy-Offizier, der irgendwie die ganze Organisation mal entgegen der Oldschool-Hierarchie aufbaut. Ich kenne die Story aber nicht näher. Das wurde mir jedenfalls schon oft empfohlen. Aber üblicherweise ist es schon sehr geregelt und findet auch sehr klar organisiert statt, bei der Marine wie auch in den anderen Bereichen, oder?
Ja, also das Buch kenne ich nicht, aber tatsächlich so ein Stigma der Soldaten, der Bundeswehr vielleicht auch, kann ich da tatsächlich ein bisschen aufheben, denn bei der Bundeswehr gibt es die sogenannte Auftragstaktik, und die ist im Grunde völlig entgegen dem, was man sonst vielleicht aus Filmen mit Militär eigentlich kennt und so vermutet, dass wirklich stumpf Befehl und Gehorsam, der Chef gibt vor, was du machen musst, und genau so hast du es dann noch auszuführen. Das ist tatsächlich beim deutschen Militär schon lange anders gemacht worden, sodass tatsächlich das Team ein Ziel mit Begründung dazu in Auftrag bekommt. Und dann aber selber gucken kann und gucken muss, wie sie dieses Ziel erreicht. Also man ist da doch deutlich flexibler, als man vielleicht denken mag. Mhm. Was aus meiner Sicht auch nur Sinn macht, weil die Soldaten an der Front wissen am besten, wie sie in der Situation handeln können, und haben halt nur die Informationen vorne. Und das Gleiche habe ich jetzt auch versucht, so ein bisschen bei mir in der Firma zu etablieren, dass also auch dort die Teams die Verantwortung kriegen, das Ziel, und dann den Auftrag selbst durchführen, was auch heute als Scrum mittlerweile, glaube ich, ohnehin sich in die Wirtschaft eingeschlichen hat.
Man muss sich über die Ziele einig sein, ne? Die müssen klar sein, und dann sollte man vielleicht den Leuten auch die Verantwortung mal geben, Entscheidungen zu treffen, um dahin zu kommen.
Absolut. Und wichtig ist aus meiner Sicht auch immer der Kontext, warum es die Ziele überhaupt gibt, weil sich daraus dann, auch wenn sich der Auftrag vielleicht dann plötzlich ändert, das Team schon selbst herleiten kann, warum hat er sich denn geändert? Weil die ganzen Informationen, die allen bekannt waren. Ja.
Du hast schon gesagt, du musstest erstmal diese Startup-Sprache lernen mit all den Vokabeln, die es da so gibt. Das ist ja schon eine ganz eigene Welt. Hier waren auch öfter schon Gründer zu Gast. Einige haben das sehr früh kennengelernt. Andere sind auch nach einer Konzernkarriere erst dort eingestiegen. Was war denn für dich das Interessante an dieser Gründer- und Startup-Welt?
Boah, ja, das sind ich. Also ich habe die wirklich erst on the fly kennenlernen dürfen. Ich weiß noch, die erste Business Angel Veranstaltung, da hatte ich irgendwie aufgeschnappt, das sind Menschen mit Geld, Unternehmer, die mir im Zweifel Geld geben, damit ich da was draus bauen kann. Da hatte ich mich bewusst in einen Anzug gequetscht mit Krawatte, weil ich dachte, das sind ja alles so gestandene Old School, Old Economy CEOs, irgendwie graue alte Herren. Und habe dann auf dieser Veranstaltung gemerkt, dass irgendwie die ganzen flippigen Leute mich angesprochen haben, ob ich nicht investieren möchte. Und da habe ich dann das erste Mal gemerkt, okay, das läuft ja alles ein bisschen anders. Ich war auch der Einzige mit Krawatte dort und musste so tatsächlich erstmal lernen, was die Startup-Welt überhaupt ist. Also ich hatte wirklich überhaupt keine Ahnung von der ganzen Geschichte und hätte bestimmt auch viele Dinge anders gemacht, wenn ich jetzt nochmal zurückspringen könnte.
Was würdest du denn anders machen heutzutage?
Ich würde nicht mehr mit Lederschuhen auf Startup-Veranstaltungen gehen, so schöne Full-Broke-Geschichten, sondern mir die weißen Sneaker holen, weil auch das tatsächlich, glaube ich, bei mir viele Investoren am Ende abgeschreckt hat, weil die sich gedacht haben, irgendwie ist mit dem was nicht richtig. Der scheint irgendwie nicht ganz so modern zu sein, wie man das von einem innovativen Startup erwarten würde. Mittlerweile habe ich halt auch verstanden, dass man natürlich erstmal eine Story erzählen muss, auch so ein bisschen den Moonshot mutig kommunizieren darf. Während ich die ersten Jahre immer so ein bisschen so Hamburger Kaufmann-mäßig eigentlich immer nur so von den konservativen Zielen erstmal nur die Hälfte überhaupt in Aussicht gestellt habe, da in der Hoffnung, dass ich dann Under-Promise, Over-Deliver-mäßig überzeugen kann im Nachgang. Und habe dann aber erst festgestellt, dass halt viele Startup-Gründer und Gründerinnen halt gleich erstmal die Welt versprechen, die Investoren deswegen ganz normal das schon kennen und sich so die Hälfte von den Meilensteinen schon mal wieder wegradieren und sagen, okay, wenn sie das schaffen, dann ist es auch noch interessant. Aber wenn ich dann schon nur mit so einer relativ kleinen Erfolgskurve überhaupt in Aussicht auftrete und die davon nochmal die Hälfte weggenommen haben, haben die sich auch gedacht, ja gut, das ist ja jetzt aber kein tolles Business, was du da planst, und das würde ich heute deutlich anders machen.
Ja, Storytelling ist ja auch eins meiner Lieblingsthemen. Ich glaube, das ist extrem wichtig und gleichzeitig lernen wir das irgendwie nicht. Also in der Schule auf gar keinen Fall und später vielleicht, wenn uns das wichtig ist. Aber eine Story erzählt ja nicht nur, wo wir herkommen, das, was du ja auch gerade erzählt hast, sondern eben auch, was uns wichtig ist und wo wir hinwollen. Wann hast du denn für dich überhaupt so ein Zukunftsbild entworfen, um zu sagen, das ist jetzt so der Kurs, auf dem ich unterwegs sein möchte? Oder hat es sich wirklich so day-to-day ergeben?
Also es hat sich tatsächlich day-to-day ergeben. Und da ich auch keine Ahnung hatte, die ersten Jahre kein Mensch Geld gegeben hat, also weder Banken, um die Geräte zu finanzieren, noch Investoren, um uns selbst in irgendeiner Form zu finanzieren, bin ich da dann zwangsläufig gleich all-in gegangen. Und als dann auch so die ersten Freunde irgendwie kleinere Darlehen gegeben haben von 10.000, 15.000 Euro, das war für mich aber damals schon die Welt, dann wusste ich auch, okay, die sollen ihr Geld auch auf jeden Fall zurückbekommen. Und dann bin ich ohne Plan B da quasi so reingerutscht und habe mich dann von Tag zu Tag nach vorne gekämpft. Bootstrapped,
sagt man, ne? Also aus eigener Kraft. Ja.
Das habe ich dann auch aber erst 3 Jahre später gehört, dass es dafür einen coolen Begriff gibt für eine ziemlich beschissene Zeit.
Ja, aber es geht natürlich auch nicht um die Buzzwords, sondern es geht ja wirklich um das, was man da aufbaut. Und man baut ja etwas auf, was es noch nicht gibt. Sonst würde man es ja nicht machen, wenn es schon 10 andere erfolgreich machen würden. Na gut, man könnte ein Copycat machen. Das ist natürlich wieder so ein schöner Begriff. Also das, was die Samwer-Brüder früher mal mit diesem Rocket Internet gemacht haben, die haben dann ja eBay geklont und all diese Sachen gemacht. Aber du hast dir wahrscheinlich den Markt angeschaut und gemerkt, na, da ist vielleicht noch eine Lücke, oder wie bist du es angegangen?
Nee, ich fand das ganz, ganz spannend in Australien, so diese Underdog-Geschäftsmodelle, dass man quasi bewusst in eine kleine Nische geht, wo andere Angst vorhaben. Und dann habe ich mir ehrlicherweise damals aus Bequemlichkeit gedacht, es wäre ja schon cool, wenn man das auch automatisieren könnte, damit ich hier nicht selber stempeln muss, so wie das nämlich sonst bei vielen Leasinggesellschaften heute noch Usus ist. Da geht also wirklich noch der Papierordner einmal durch die Büros. Und habe das dann alles so vorbereitet und bin dann zu einer Leasinggesellschaft gegangen. Also ich wusste auch noch gar nicht, dass das Ganze meine eigene Firma langfristig werden könnte. Ja. Und habe denen dann präsentiert, was ich so an Ideen habe, auch einzelne Kleingeräte voll digital zu finanzieren. Und dann haben mir diese wieder älteren, graumelierten Herren auf die Schulter geklopft und gesagt, Mensch, die sind ja ein echt ein sympathischer junger Mann, aber man merkt, die haben überhaupt keine Ahnung und keine Erfahrung, wie Leasing und Finance überhaupt funktioniert. Denn seriöses Leasing fängt erst ab 20.000 Euro an, also Fahrzeuge oder große Maschinen.
Daher kennt man das ja auch, ne? Von den Fahrzeugen.
Daher kennt man das, genau. Keiner macht einen einzelnen Laptop für 500 Euro. Das lohnt sich gar nicht, in Klammern, weil ja die Prozesse auch so langwierig sind. Und eine Leasinggesellschaft hat die gleichen Prozesse, egal ob es jetzt ein Tablet ist oder ein LKW, den die finanzieren. Und da wurde mir bewusst, okay, die sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und Kleinvieh macht auch Mist. Und das hat mich dann ehrlicherweise motiviert zu sagen, ja, dann probiere ich das jetzt mal selber.
Und dann nochmal ganz praktisch bitte. Wie hast du deine Company aufgebaut? Du hast erstmal mit eigenen Mitteln gearbeitet. Du hast wahrscheinlich auch nicht sofort Leute eingestellt, sondern hast erstmal selber gemacht und gemacht. Wie sahen denn so deine ersten Moves aus?
Genau, also als ich gegründet habe, hatte ich, glaube ich, 2000 Minus auf dem Konto, also immer mit Dispo in die Disco, das war so der alte Bundeswehrsprech. Das Gehalt war ja immer sicher, deswegen gleich wieder ins Leben investiert. Da war also nicht viel zu holen. Dann habe ich den gebrauchten Golf meiner Mutter, den sie mir geschenkt hatte, den habe ich dann verkauft. Das waren irgendwie 8.000 Euro.
Das sind davon die Stories, die wir hier hören wollen.
Ja, davon habe ich dann die ersten, ich weiß nicht mehr, ich glaube 4 Kaffeemaschinen gekauft. Ja. Mhm. Und die Kunden waren auch alle einfach nur schlecht. Also wir wussten schon mit Ansage, die hatten schlechte Schufa-Scores und so, aber wir haben uns gesagt, ah, das ist jetzt der erste Kunde vom ersten Händler, der das mit uns ausprobieren will. Das wird schon schief gehen, ist auch schief gegangen. Also die sind alle gleich in die Insolvenz geschlittert oder abgehauen. Aber so wussten wir dann schon mal, okay, geht los. Und wer sind wir? Ich hatte dann am Anfang direkt noch 2 Kameraden von der Bundeswehr gefragt, ob die nicht mitmachen wollen. Natürlich ohne Gehalt. Und die sagten dann ja. Und dann habe ich damals auf Facebook, da gab es das noch, habe ich dann einmal so geschrieben, Mensch, ich brauche hier einen guten Programmierer. Und da hat mir so eine typische Facebook-Freundin, also irgendjemand, den ich noch nie vorher getroffen hatte, hat mir dann geschrieben, ja, hier, ruft doch mal meinen Bruder an. Und dann stellte sich raus, das war so eine, der Bruder hatte eine eigene kleine Softwareagentur in Bochum. Mhm. Und dann habe ich den angerufen, dem von der Idee erzählt, der wollte mich gleich abwimmeln und fragte aber im Schlusswort noch, woher hast du überhaupt meine Nummer? Und dann sagte ich, ja, von deiner Schwester, wir kennen uns ja sehr gut. Dann hat er gesagt, ach so, ja gut, komm, dann komm mal vorbei. Und so haben die dann für Anteile von der Firma, die natürlich nichts wert war, eine kleine UG, dann den ersten Prototypen gebaut. Und so hat sich das dann entwickelt, auch ohne Geld.
Und dann lass uns mal ins Frühjahr 2026 springen. Wie sieht euer Angebot heute aus? Also sowohl technisch als auch von dem, was ihr den Kunden geben könnt.
Ja, heute sind wir jetzt doch schon, ist ja auch jetzt eine Weile her, die wir das jetzt schon machen, aber heute stehen wir ziemlich gut da. Wir machen mittlerweile nicht nur Gastronomiegeräte wie Kaffeemaschinen und Geschirrspüler, sondern auch Office-IT, kleinere Medizingeräte. Alles, was einen Stecker hat, können wir quasi flexen. Und mit Flexen haben wir jetzt praktisch so eine kleine eigene Finanzierungskategorie neu entworfen. Eine Art von Leasing, die sich nur halt für einzelne Kleingeräte schon lohnt und voll digital abschließen lässt. Und der Clou ist so ein bisschen, dass die Kunden nicht zu uns kommen und sagen, ich brauche 5 Laptops, sondern wir sind bei großen Partnerhändlern und Herstellern quasi als Tool zur Finanzierung im Werkzeugkasten. Und die machen den eigentlichen Vertrieb für uns. Und so sind wir jetzt heute bei Lenovo, WMF, Lamazoco, also ein paar größere, die man vielleicht kennt, oder Notebooks billiger, quasi im Bezahlprozess mit drin und können so vielen Unternehmen, klein wie groß, helfen, direkt mit guten Geräten loslegen zu können.
Und die Firma ist auch gewachsen. Du machst es jetzt nicht mehr alleine.
Genau, wir sind jetzt 17 Leute. Auf der Größe halten wir uns jetzt aber auch schon gut 2 Jahre. Also so langsam zeigt sich auch, dass die Technologie, die wir dahinter gebaut haben, jetzt auch langsam Früchte trägt und das Ganze tatsächlich, Achtung Buzzword, skalierbar macht. Sodass wir jetzt jedes Jahr uns verdreifachen vom Umsatz von den Geräten, die wir finanzieren, ohne dass das Team entsprechend mitwachsen müsste.
Ja, das ist ja auch die Idee, ne, dahinter. Es ist ja kein Zeit gegen Geld Geschäft, sondern ihr habt eine Software und könnt damit etwas anbieten, was sich dann ja skalieren lässt, wie man eben so schön sagt. Und sag mal, was ist euch und was ist dir wichtig gewesen beim Aufbau der Firma, was auch so die People-Komponente angeht? Man baut ja auch eine Kultur auf. Das ist ja auch ein wichtiges Thema hier im Podcast. Ich glaube, das ist ja auch die Grundlage am Ende für den Erfolg, dass du gute Leute findest, mit denen du gut zusammenarbeitest. Wie seid ihr es angegangen?
Absolut, da habe ich auch dann wieder von der Marine lernen dürfen. Da galt nämlich schon damals zur Kaiserzeit der Grundsatz, Charakter geht vor Leistung, bei der Offiziersauslese, so hieß das ganz vornehm damals, sodass wir auch bei uns wirklich so gar nicht auf irgendwie Studienabschlüsse oder Abitur oder sonst was schauen, sondern gucken, passt die Person vom Charakter wirklich gut zum Team, ist die Person loyal und vor allem hat die Person Ausdauer und hat Lust mitzumachen. Und da habe ich, glaube ich, mittlerweile ein ganz gutes Gespür für die richtigen Leute und auch das Glück, dass jetzt tatsächlich seit Gründung noch nie jemand gekündigt hat bei uns. Also die fühlen sich alle noch der Mission verpflichtet sozusagen, fühlen sich wohl, geben alle Gas und haben aber auch alle relativ schnell dann auch Verantwortung übertragen bekommen, unabhängig davon, ob sie das schon mal vorher gemacht hatten oder nicht, mussten dann da auch ins kalte Wasser springen und hineinwachsen in die Aufgaben. Aber ich glaube, gerade das macht auch für alle den Reiz aus, generell bei Startups und dann jetzt auch konkret bei uns gleich mit anzupacken.
Du bist jetzt der Captain sozusagen.
Ich bin der Captain, ja. Das kann man sagen. Und Hausmeister.
Und Hausmeister. Was ist dir wichtig bei deinem Leadership? Wie interpretierst du deine Kapitänsrolle?
Wieder so ein Bundeswehr-Jargon, also sorry dafür, aber das steckt einfach noch drin. Bisschen führen durch Vorbild. Sich selbst für nichts zu schade sein, alles einmal selber vormachen.
Bevor da habe ich übrigens, Hans, gerade einen interessanten Podcast zugehört. Da ging es um Inspiration und es gibt so einen ich kannte ihn nicht, aber in Amerika berühmten Professor, der hat so einen Amplification-Effekt festgestellt, darüber hat er ein Buch geschrieben. Er sagt, wir reden immer viel darüber, dass Führungskräfte Vorbilder sein sollten, aber sie sind es immer, sagt er. Ob sie etwas in Anführungszeichen Gutes oder Schlechtes tun, sie sind immer ein Vorbild, weil die Leute immer drauf gucken und Amplification heißt ja quasi, es verstärkt sich. Das heißt, du guckst immer doppelt drauf, was macht die Führungskraft, was macht der Chef oder der Chefchef, egal was es ist eigentlich. Es hat immer die krasse Bedeutung. Und daher ist es natürlich, und da willst du gerade bestimmt auch drauf hinaus, so wichtig, in die richtige Richtung zu gehen, weil das verstärkt sich dann natürlich bestenfalls auch Richtung der Mannschaft.
Absolut. Also wenn ich mal irgendwie zu laissez-faire dumme Sachen mache, fällt das auf. Was ich anders mache als bei der Bundeswehr, tatsächlich bei der Bundeswehr muss man natürlich auch immer ein bisschen die Stärke zeigen, damit auch die Menschen weiter, wenn sie selbst vielleicht Angst haben, auch in komischen Situationen immer noch das Vertrauen haben und wissen, okay, aber der vorne geht voran und das passt. Das mache ich mittlerweile tatsächlich deutlich transparenter im Team. Also das Team weiß sehr genau, ob es gerade bei uns gut läuft oder ob es gerade schwierige Zeiten waren. Sodass auch das Team durchaus schon teilweise Monate Angst hatte, ob denn das Gehalt überhaupt kommen wird. Aber da sie diese Situation jetzt schon viele Jahre alle begleiten, habe ich dann zuletzt einmal das Team, als ich vorbeiging, gehört, da ging es auch darum. Und dann sagte der eine irgendwie zum anderen, ja, Hans macht das schon, der kriegt das immer irgendwie hin.
Vertrauen dir.
Und da ist das Vertrauen da, weil ich aber so transparent bin und auch ganz offen sagt, Jungs, Mädels, das kann jetzt auch schief gehen. Aber ja, so fühlen sich auch alle immer abgeholt und funktioniert ganz gut.
Und wie ist es mit dem Thema Autorität? Also braucht es eine gewisse Autorität? Und wenn ja, wie interpretiert man das so, dass das nicht aufgesetzt ist?
Also die ist irgendwie, ich glaube, das ganze Team hat Respekt davor, vor den Sorgen, die ich mir mache, die man mir auch ansieht, dass ich da das durchaus irgendwie verantwortungsvoll ernst nehme, auch dass ich ja fürs Gehalt von allen zuständig bin etc., sodass ich jetzt bisher noch nie irgendwie die Karte spielen musste, hey, ich bin hier aber der Chef oder ich musste auf den Tisch hauen oder irgendwas. Also da ist der gegenseitige Respekt einfach von Anfang an gegeben. Also ja, aber vielleicht auch, weil ich das Glück hatte, gleich von Anfang an die guten Leute an der Seite zu haben.
Ja. Aber du lässt schon so ein bisschen durchblicken, es ist eben auch nicht nur leicht, es gibt nicht nur schöne und sonnige Tage, es gibt auch Schiedwetter in Hamburg, auch im Business und auch Sorgen und Probleme und die hattest du ja zumindest dieser Qualität vorher nicht bei der Marine. Also es ist ein großes neues Gesamtpaket, das aber auch Herausforderungen mit sich hat, ja? Mit sich bringt.
Das ist maximal beschissen. Also die 8 Jahre, egal wie die Reise hier ausgeht, die sind es nicht wert gewesen. Das sage ich immer ganz offen. Bin natürlich froh, wo wir jetzt heute stehen und glaube auch, dass das weiterhin jetzt eine starke Richtung weiter wächst. Aber das waren jetzt schon viele sorgenreiche Nächte. Also dass es anstrengend ist, viel zu arbeiten, das ist, glaube ich, klar. Aber bei so einer Gründung mit dann den aufgenommenen Darlehen von Friends and Family mit den Mitarbeitern, das ist schon eine große Last, zumindest für mich.
Berichten ja viele. Die Unsicherheit, man hat die Planbarkeit so nicht. Man weiß nicht genau, wie entwickeln sich die Märkte, was tun die Kunden, was tun die Mitarbeiter. Dann kommt noch eine Corona, eine KI. Also dauernd passiert ja was Unvorhergesehenes.
Ja, und auch ein Stück weit die Ohnmacht. Gerade bei unserem Geschäftsmodell bin ich ja darauf angewiesen, dass ich Finanziers finde, die auch die Geräte finanzieren. Und das war halt ganz am Anfang, wollte ja niemand der Erste sein.
Ja.
Und da konnte ich noch so die Nächte durcharbeiten und einen Handstand machen. Ich konnte es halt nicht erzwingen, dass jemand sagt, okay, ich gebe euch jetzt die erste Schippe. Und es hat auch tatsächlich 4 Jahre gedauert, bis die erste Bank gesagt hat, ja, eigentlich klingt das ganz vernünftig, was ihr da so macht und vorhabt. Und die Bank ist zum Glück auch noch immer an unserer Seite. Aber das war auch das sehr Belastende, dass ich es halt nicht erzwingen konnte. Anders als im Studium, wenn ich da viel lerne, ja. dann wird es wahrscheinlich auch eine relativ gute Geschichte am Ende. Aber beim Unternehmertum, ja, immer all in und keiner weiß, ob es gut geht.
Und dann gibt's ja auch gleichzeitig so eine Romantisierung, ja, die wir auch auf LinkedIn erleben. So nach dem Motto, Gründen ist das Beste der Welt, jeder sollte es mal gemacht haben. Was sagst du diesen Leuten?
Ich sage tatsächlich, gründet nicht. Also ich versuche tatsächlich gerade die jüngeren Studenten oder Schüler wirklich ganz klar vorzuwarnen, dass sie da eben nicht zu romantisiert sich in irgendwas reinstürzen. Ich meine, klar, wenn man in jungen Jahren irgendwie was Kleines mal probiert und dann vielleicht nach 1-2 Jahren feststellt, hat nicht sein sollen, ohne dass man dafür aber groß Kredite oder irgendwas aufnehmen musste, dann lernt man da sicherlich auch viel. Aber ich merke immer, wenn ich da mal irgendwie Vorträge halten darf oder Einblicke geben darf, bei Unis, an Schulen, zum Gründerdasein, Start-up, wie auch immer, dann kommen danach ganz viele zu mir, am Anfang zumindest, und haben gesagt, boah, ich finde das so toll, ich will auch unbedingt gründen. Und dann frage ich mich, ja und was? Ja, das weiß ich noch nicht, aber ich will auf jeden Fall Start-up-Gründer werden. Mhm. Und das finde ich halt so brandgefährlich, weil dann weiß man wirklich noch nicht, was man sich da alles auflädt an Sorgen. Und deswegen, ich rate allen davon ab. Und die so bekloppt sind und sagen, ich will es aber trotzdem machen, die schaffen es dann, glaube ich, auch. Mhm. Aber im Zweifel würde ich tatsächlich lassen, gerade wenn ich irgendwie dann auch irgendwie Familie gründen möchte oder Verpflichtungen habe, keine Ahnung, vielleicht jemand einen Krankheitsfall in der Familie etc. oder schon eine Hypothek für ein Haus aufgenommen habe oder was weiß ich, dann würde ich auf jeden Fall die Pfoten davon lassen.
Also es hat auch viel mit der mentalen Seite zu tun, mit der mentalen Gesundheit auch, mit der Resilienz, die man die man sich immer wünscht. Aber das ist natürlich in der Praxis nachher auch nochmal ein anderer Schnack als das, was man so in den Büchern liest. Was hat dir denn geholfen, sagen wir es mal so? Was war hilfreich? Austausch mit anderen Unternehmern vielleicht oder eine Familie, die den Rücken gestärkt hat, was kannst du da berichten?
Also am meisten hat mir geholfen, keinen Plan B zu haben. Mhm. Also es muss einfach weitergehen. Meine Familie, also meine Eltern, die sind jetzt auch schon beide ein bisschen älter, bei denen Mitte 80, die haben, mein Vater Beamter gewesen quasi als Soldat, der hat überhaupt keine Ahnung, der versteht bis heute nicht, was ich da eigentlich mache. Also so Leasing, Finanzierung, Unternehmen, keine Ahnung. Da war also jetzt nicht so viel Rückhalt da, was auch nicht schlimm ist. Andere Gründer kannte ich auch wenig, weil die meisten meiner Freunde halt auch irgendwie Soldaten waren und da jetzt auch nicht allzu viel Erfahrung mitgebracht haben. Und ja, also Durchhaltevermögen war, glaube ich, das, was uns bis heute hier hingetragen hat. Mhm. Aber bei mir persönlich tatsächlich eigentlich nur dadurch getriggert, da ich sonst keine Alternative gehabt hätte oder gewusst hätte und dann auch schon zu viele Darlehen aufgenommen hatte, um irgendwie einen Rückzieher zu machen.
Kein Weg zurück, so nach dem Motto. Genau. Muss jetzt nach vorne gehen und weitergehen. Und sag mal, was habt ihr euch vorgenommen? Ihr wollt wachsen? Ihr wollt skalieren. Wie sieht das Best-Case-Szenario aus?
Genau, also wir sind aus Hamburg, nicht aus Berlin. Deswegen, wir wachsen ganz solide, sage ich mal. Versuchen halt trotz, auch wenn ich schon daraus gelernt habe, immer den Moonshot zu versprechen, versuchen wir trotzdem einfach ganz solide zu wachsen.
Welche Ecke in Hamburg seid ihr?
Wir sind so ein bisschen außerhalb in Othmarschen. Das ist ja so ein bisschen grüner. Eigentlich mehr so ein Wohnviertel. Hm. Aber nahe zur Elbe und so ganz lebenswert hier.
Ja.
Aber auch für Business auch ungewöhnlich. Und Ziel ist im Grunde, dass wir unser Produkt auch immer weiter so oder unsere Lösung immer weiter so schärfen und anpassen, dass der Wunsch ist, dass wir in ein paar Jahren einfach so der Standard sind, wenn es bei Unternehmen um kleine Geräte geht. Dass sich da gar nicht die Frage gestellt wird, wie zahlen wir das jetzt? Nehmen wir einen Kredit, nehmen wir klassisches Leasing? Oder zahlen wir es aus der eigenen Liquidität, sondern nee, wir flexen das einfach. So haben wir die Liquidität gespart, bleiben flexibel und können einfach mal loslegen und weitermachen. Und das so zu etablieren, ja, dass es der Standard wird, das wird mich stolz machen.
Cool, das klingt sehr gut. Und wie schaltest du ab? Wie machst du es, wenn du nicht arbeitest? Was hilft dir?
Ja, da bin ich jetzt auch kein gutes Beispiel. Das gelingt mir tatsächlich leider selten. Ich habe so ein Fitnessstudio, da gehe ich irgendwie dreimal die Woche für eine halbe Stunde hin jeweils. Das ist so das, was mir hilft, aber so richtig abschalten gelingt mir nicht. Wäre sehr, sehr wichtig. Habe schon Meditation und alles mal ausprobiert, aber dann gefühlt fehlt mir dann doch wieder die Zeit, auch wenn ich sie mir einfach nur nicht selber nehme.
Eisbaden ist eine gute Idee, zumindest im Winter. Könnte in die Elbe gehen.
Das machen jetzt auch viele. Ich habe das jetzt mal mit Kaltduschen ausprobiert. So ein paar Sekunden halte ich das auch aus, aber ich teste mich da weiter ran. Ja, aber ja, da lerne ich gerne noch dazu. Also wenn du Tipps hast, Eisbaden, probiere ich gerne mal aus.
Ja, wir haben das ja hier mal in Rostock gestartet, 2020, die Eisbademeisters. Und die zweite Stadt, die dann dazugekommen ist, war Hamburg. Und deswegen sage ich das nur am Rande. Die gehen in Övelgönne immer samstags mit einer großen Gruppe. Und wir sammeln dann immer Spenden für soziale Zwecke. Und das ist eigentlich wunderschön, um abzuschalten, weil du bist halt mal gedanklich komplett raus. Nicht nur wegen dieser Eisbadesache, sondern auch wegen dieser ganzen Community, die es da so drum gibt. Also, der nächste Winter kommt bestimmt. Jetzt freuen wir uns aber erstmal auf den Frühling und später den Sommer. Sehr cool, Hans. Kannst du noch ein Buch mit uns teilen, das dir gut gefallen hat? Egal aus welchem Kontext und worum es ging. Irgendeins, das du mal gelesen hast?
Oh, ja, ich habe so viele schöne Bücher gerade vor ein paar Jahren gelesen. Nassim Taleb finde ich ganz toll. Der ist so am bekanntesten für sein Buch Der schwarze Schwan oder Black Swan. Aber das Buch, was mir am meisten gefallen hat von ihm, ist Antifragil, wo es im Grunde auch ein Stück weit um Durchhaltefähigkeit geht und um seine These, dass wenn Dinge manchmal kaputt gehen, dass sie danach stärker wieder entstehen können, ein bisschen Resilienz und so. Und das Buch hat mir Spaß gemacht.
Cool.
Kennt vielleicht auch nicht jeder, also nicht so ein
Standard. Ich habe schon mal von gehört, ich habe es aber noch nicht gelesen.
Ja. Er hat auch ein anderes Buch noch, Skin in the Game, das ist auch sehr schön, wo er auch sagt, viele Leute schnacken einfach nur, aber man sollte eigentlich nur denen glauben, die auch wirklich Skin in the Game haben. Und
am besten auch nur Feedback von denen annehmen, die dahin schon gekommen sind, wo man hin will, finde ich. Ne? Weil es gibt ja immer viele Meinungen von außen, mach das, lass das. Und dann fragt man sich, wie kommst du eigentlich gerade dazu, mir diesen Tipp zu geben? Ne?
Also. Absolut, absolut. Die mit die meisten Tipps haben, sind meistens die halt eben noch nicht selbst ins Ziel gekommen sind.
Ja, da wünschen wir dir und euch natürlich weiterhin viel Erfolg, viel Freude und haltet uns mal auf dem Laufenden. Auf LinkedIn kann man auch was lesen. Eine Website gibt's natürlich, das tun wir hier alles in die Shownotes, also schaut da mal vorbei. Und da gibt es bestimmt auch mal was, was ihr euch da lesen könnt und flexen könnt, wie man dann so schön sagt. Und in diesem Sinne, schön, dass du da warst. Schöne Grüße nach Uttmarschen und vielleicht treffen wir uns dann ja nochmal in Hamburg oder in Rostock.
Herzlichen Dank, Gabriel. Ja, ich freue mich aufs Eisbaden und hoffe, Mathilde wird Spaß mit ihrem neuen Fahrrad haben.
In diesem Sinne, ciao.
Alles klar, danke dir. Tschüss.
Ciao. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Podcast-Folge. Alle Links zu Hans und Flex Willop in den Shownotes. Checkt es mal aus, besucht die Website und connectet euch mit Hans auf LinkedIn. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr mal bei meiner Website vorbeisurft, gabrielrath.com. Dort gibt es auch mehr zum Podcast selbst. Ihr bekommt auch Hintergründe, was ich sonst noch so tue. Ich bin als Keynote-Speaker unterwegs zum Thema Zukunft der Arbeit und Storytelling, was ihr jetzt auch tun könnt, um mit eurer Story die Zukunft zu gestalten. Und ich bin als Moderator unterwegs. All das findet ihr auf meiner Webseite. Außerdem können wir gerne connecten. Ich bin nicht nur auf LinkedIn unterwegs, sondern auch auf Instagram, auf YouTube, auf TikTok ein kleines bisschen. Also wenn ihr mögt, lasst uns da gerne connecten. Ihr habt auch die Möglichkeit, hier an Bord zu kommen. Wenn ihr eine spannende Story habt, dann könnt ihr mir gerne mal eine Mail schicken und das pitchen. Vielleicht passt das ja. Wenn das eine interessante Geschichte ist, dann können wir darüber gerne mal sprechen. Da freue ich mich auf jeden Fall von euch zu hören. Das muss nicht die super bekannte Story sein. Hauptsache, sie hat mit Leidenschaft zu tun. Hauptsache, sie hat damit zu tun, unsere Arbeitswelt weiterzuentwickeln und ein Stück weit besser zu machen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, als Werbepartner an Bord zu kommen hier beim New Work Chat. Wenn euch das interessiert, schicke ich euch mal mein Pitch Deck. Da steht drin, wer hört zu, wie viele hören zu, wo geht die Reise hin, wer war schon an Bord, welche Modelle gibt es für eine Zusammenarbeit. Außerdem möchte ich euch meinen Newsletter ans Herz legen, den Storytelling Newsletter. Da gibt es also Hintergründe zum Podcast, aber auch zu Vorträgen, zu Events. Ich habe jetzt gerade in der neuen Ausgabe über die OMR geschrieben, wo ich war. Also da gibt es dann nochmal interessante Lesetipps, alles rund um meine Story und ein paar Tipps gebe ich euch auch für eure Story. Wenn ihr euer Storytelling jetzt auf das nächste Level bringen wollt, dann kann ich euch helfen. Als Story Coach helfe ich also Gründern, Selbstständigen, Unternehmern und Führungskräften, die eigene Story zu entwickeln und so zu erzählen, dass Menschen zuhören, dass Menschen mit euch arbeiten wollen und ihr Fortschritte macht mit dem, was ihr vorhabt. Ich danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, könnt ihr diesen Podcast auch supporten, denn hier fließt natürlich nicht nur viel Liebe rein, sondern auch Kosten. Wenn ihr diesen Podcast mit unterstützen wollt, dann könnt ihr das jetzt sehr einfach tun über PayPal. Geht dazu bitte auf paypal.me/gabrielrath mit H am Ende logischerweise. Und dann freue ich mich über einen kleinen Betrag in der Kaffeekasse und die Hälfte davon geht übrigens an die Mathilda, die hier das Intro einspricht beim Podcast. Die soll ja auch was davon haben. Ich danke euch fürs Zuhören, für den Support, dass ihr das weitersagt. Das hilft natürlich auch. Also lasst uns diesen Podcast noch viel größer machen. Die 400 haben wir gerade geschafft. Jetzt geht's weiter. Und ich bin tatsächlich auch in dieser Woche noch unterwegs für Podcast-Recordings in Frankfurt am Main. Und wenn auch ihr sagt, ich sollte mal in eure Stadt kommen, dann ja, lasst es mich gerne wissen. Ich freue mich, von euch zu lesen. Das war's für heute. Bleibt gesund und bleibt connected.